Deutschlandfunk Kultur heute.
Wie sind die Behörden im Nachkriegsdeutschland mit der NS-Vergangenheit ihrer Einrichtungen umgegangen? Wo wurde mit belasteten Beschäftigten einfach weitergearbeitet? Gegen die Aufarbeitung einer möglichen Nazi-Belastung des Innenministeriums hatte sich 2005 der damalige Innenminister Otto Schily noch gesperrt.
Ich habe keine Veranlassung, eine historische Untersuchung vorzunehmen, die dem Eindruck dann Vorschub leistet, dass es hier eine Kontinuität gibt. Dann wird wieder unterstellt, als ob Bundesministerien eine nationalsozialistische Vergangenheit hätten.
In den vergangenen 5 Jahren ist nun allerdings viel passiert. 10 unabhängige Forschungsprojekte wurden eingerichtet und ihre Ergebnisse, die wurden jetzt vorgestellt bei einer Tagung. Jürgen König berichtet.
Zum Umgang der Ministerien und Behörden der jungen Bundesrepublik mit der möglichen NS-Vergangenheit ihres Personals hat es schon einige Studien gegeben, etwa über das Bundeskriminalamt, das Auswärtige Amt, den Bundesnachrichtendienst. Doch viele Leerstellen blieben, allen voran das Bundeskanzleramt. Nachdem der Kulturausschuss des Bundestages sich für eine entsprechende Studie ausgesprochen hatte, wurde daraus ein ganzer Verbund von 10 jeweils unabhängigen universitären Forschungsprojekten. Sie versuchen methodisch neue Wege zu gehen. Man habe weggewollt von der reinen Darstellung von Einzelfällen, die in der Öffentlichkeit immer wieder als Nazi-Zählerei wahrgenommen worden sei, sagt Martin Sabro, der frühere Direktor des Zentrums für zeithistorische Forschung Potsdam und jetzt einer der Projektleiter.
Und daraus kam jetzt der Impuls, dass wir als Zeitgeschichtswissenschaft allmählich zwar den Impuls der Öffentlichkeit aufnehmen, aber in unsere Fachfragestellungen verwandeln. Und die sind in starkem Maße ressortübergreifend und gehen nicht von einem, wie soll ich sagen, naiven Belastungsbegriff aus, der, sagen wir, die NSDAP-Mitgliedschaft in den Mittelpunkt stellt, sondern versuchten dort, diversifizierte Verfahren zu entwickeln, die auf eine Kulturgeschichte des politischen Handelns und des Verwaltungshandelns hinausläuft.
Aus den bei der Tagung präsentierten Einzelergebnissen entsteht so ein sehr viel differenzierteres Bild, als frühere Untersuchungen es ergeben hatten. Dass es zum Beispiel ein starkes Maß an Kontinuität in Bezug auf die NS-Zeit gab, war bekannt, doch gab es darüber hinaus in westdeutschen Nachkriegsbehörden und Ministerien auch enorme Kontinuitätsbezüge zur Weimarer Republik, gelegentlich sogar noch zum Kaiserreich. Der Präsident des Bundesarchivs, Michael Hollmann.
Wir haben gerade heute Morgen ein interessantes Beispiel gehört, dass eben viele dieser Funktionsträger, die im Dritten Reich eine Rolle gespielt haben, schon während der Weimarer Zeit in die Verwaltung eingetreten sind und eine enorme Fokussierung auf den Staat haben. Und dass der Staat in gewisser Weise eine Eigenberechtigung trägt, dass man sich auch von einem totalitären System nicht trennt, wenn es denn den Staat repräsentiert. Und dass viele dieser Menschen, aber das ist jetzt eine These, nachdem sie das Kaiserreich, die Weimarer Republik und das Dritte Reich haben zusammenbrechen sehen, alles wollten, nur keinen vierten Zusammenbruch.
Der Einfluss früherer NS-Verwaltungseliten war von Anfang an immens und blieb es bis mindestens in die späten 60er Jahre hinein, insbesondere im Bundeskanzleramt. In seiner Studie kommt der Historiker Gunnar Thake zum Befund, dass
es im Kanzleramt nur extrem wenige Mitarbeiter gegeben hat, die, wie der innere Emigrant Adenauer selbst, in ihrem Verhalten resistent gegen den Nationalsozialismus gewesen sind. Es gab in den ersten beiden Jahrzehnten keinen einzigen Widerstandskämpfer im Kanzleramt. Es gab keinen, der nach 1933 emigriert war und dann zurückgekehrt wäre, also keinen Remigranten. Und es gab auch niemanden, der vom Nationalsozialismus mit einer rassistischen Verfolgung bedroht worden war, also zum Beispiel einen jüdischstämmigen Mitarbeiter.
Geleitet wurde das Kanzleramt jahrelang von Hans Globke, einem NS-Verwaltungsjuristen, der unter anderem 1935 an den sogenannten Nürnberger Rassegesetzen mitgearbeitet hatte. Sein Porträt hängt noch heute in einer Ehrengalerie im Bundeskanzleramt. Ob es dort bleiben wird, hatte eine Regierungssprecherin 2019 auch von der jetzt abgeschlossenen Studie abhängig gemacht. Gunnar Thakes Ergebnis ist eindeutig.
Ich denke, dass diese Präsenz Globkes dort in Konflikt zu vielem steht, wofür das Kanzleramt heute stehen möchte, unter anderem zum Kampf gegen den russischen Völkermord an den Ukrainern und Ukrainerinnen. Und aufgrund dieser Gegenwartsrelevanz möchte ich hier nochmal deutlich machen, ohne Funktionsträger wie Globke hätten die nationalsozialistischen Völkermorde in Europa in dieser Form nicht stattfinden können.
Die nächste öffentliche Diskussion über die weitere Präsenz des Globke-Porträts im Kanzleramt dürfte hiermit eröffnet sein.
Ergebnisse, die nachdenklich machen. Jürgen König war das.